Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. In einer Predigtreihe über messianische Psalmen spricht Norbert Lied heute über Psalm 16 unter dem Thema, was der Herr vor Augen hat. Vorher jedoch hören Sie noch eine Schriftlesung sowie ein Solo von Elke Lied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Psalm 16, ein Mikdam von David. Bewahre mich, o Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die im Lande sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Es mehren ihre Schmerzen, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern vom Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist mein Erb- und Becherteil. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, es wurde mir ein schönes Erbe zuteil. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er mir zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sich ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sehe. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, Wohltaten in deiner Rechten ewiglich.
Weißt du, wo
bevor wir nun mit dem Psalm beginnen, messianische Psalmen, Psalm 16, möchte ich auch noch mal kurz bitten. Himmlischer Vater, wir bitten dich in Jesus Christus, öffne uns die Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Gesetz, um Jesu willen. Lass uns sehen und erkennen mit deinen Augen. Amen. Das Eigenartige und schon Faszinierende an Psalm 16 ist ja die Tatsache, das muss man sich mal bewusst machen, man weiß ja, Psalm 16, der ist, wissenschaftlich ist das eine Tatsache, archäologisch weiß man das, der Psalm ist geschrieben 1000 Jahre vor Christus. Stellen Sie sich mal vor, 1000 Jahre bevor der Herr Jesus das erste Mal auf diese Erde kam, wurde Psalm 16 geschrieben. Und dieser Psalm beschreibt nun bereits die siegreiche Auferstehung Jesu. Ist doch herrlich, ja? Und wohltuend, finde ich. Wir haben das ja schon gelesen da, Vers 9 und Vers 10. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Jesus ist ja von den Toten auferstanden, bevor die Verwesung einsetzte. Er hat den Tod besiegt. Und nachdem nun der Herr Jesus das erste Mal gekommen war, 1000 Jahre danach, nachdem er dann gestorben ist und 3 Tage später von den Toten auferstand, haben diese Wahrheit des Psalm 16 zwei Neutestamentler noch einmal erwähnt. Er kommt 2-mal vor im Neuen Testament, der Psalm 16, einmal in der Pfingstpredigt des Apostel Petrus. Da zitiert er Psalm 16. Und das zweite Mal durch den Apostel Paulus in einer Synagoge ist das gewesen in Antiochia, in Pisidien. Da hat der Apostel Paulus diesen Psalm auch erwähnt, also Psalm 16. Jesus lebt. Wir sprechen heute nicht über einen toten Gott, über einen toten Götzen, über irgendeine Religionsfigur, die irgendwann mal gelebt hat und nun in den ewigen Yachtgründen ist. Wir sprechen über den lebendigen Jesus Christus. Und es hat einmal jemand gesagt, ich habe das dieser Tage gelesen, je überzeugter vom leeren Grab gepredigt wird, desto voller die Kirchen. Mit einem toten Theologen Jesus kann man keine lebendige Gemeinde bauen. Das trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Paulus erklärt nun auch sehr gut, von wem Psalm 16 eigentlich spricht. Ich meine, geschrieben hat ihn David, der wohl größte König Israels. Aber er schreibt ja nicht von sich selbst. David kann ja nicht von sich selbst sagen, darum freut sich mein Herz, meine Seele frohlockt, auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Damit kann er ja nicht sich selber gemeint haben, oder? David ist ja gestorben, ist ja verwest. Und das zitiert auch der Apostel Paulus, indem er schreibt, denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte, und er wurde zu seinen Vätern versammelt, also beerdigt, begraben, ja, und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Apostelgeschichte 13, 36 und 37. Also von wem spricht Paulus? Paulus sagt ganz deutlich damit, dass David von dem großen Davidsohn sprach, prophetisch, nämlich von Jesus Christus. Ich finde das, wenn man sich da hineinversetzt, hineindenkt, das ist einfach herrlich. Und dasselbe sagt praktisch der Apostel Petrus auch, wie erwähnt schon in seiner Pfingstpredigt. Da sagt er sogar, wer David war. Er sagt, David war ja König, aber David war auch Prophet. Er war Prophet, der David. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 30 und 31, da zitiert Petrus nun auch zu Pfingsten, dem Psalm 16, auch diese beiden Verse. Und er sagt über David, da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er, weil er ein Prophet war, voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. Dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. 1000 Jahre vor Christus spricht Paulus, Psalm 16, und es ist gemünzt auf den großen Sohn Gottes, Jesus. Ja, und darum eben eine sehr ausdrucksstarke Prophetie, und darum hat Psalm 16 natürlich Jesus zur Grundlage. Das ist das Hauptthema. Und wir wollen heute Morgen hinter diesen Worten Davids den Geist Jesu sehen und einiges daraus lernen. Wir haben ja gesagt, betitelt den Psalm 16, was der Herr vor Augen hat. Wenn wir jetzt im Psalm 16 eben Jesus sehen, ja nicht David, Jesus, den Geist Jesu, weil davon redete ja David. Da habe ich 7 Hauptpunkte, die nenne ich Ihnen kurz. Den Tod vor Augen, die Trennung vor Augen, die Verheißung vor Augen, den Herrn vor Augen, 5. die Auferstehung vor Augen, 6. die Ewigkeit vor Augen und 7. die Gerechtigkeit vor Augen. Zunächst einmal den Tod vor Augen. Ich kann mir vorstellen, dass der Herr Jesus als Sohn Gottes und als Menschensohn, der ja nun wahrer Mensch geworden war, von der Ewigkeit in diese Welt kam, dass er diesen Psalm gebetet hat, als er den Tod vor Augen hatte. Vielleicht sogar, ich habe keinen Beweis, aber ich könnte mir das vorstellen, Jesus kannte ja die Psalmen in- und auswendig, vielleicht sogar im Garten Gethsemane. Aber vielleicht immer wieder, wenn er so seine Nächte in dem Garten Gethsemane war und dort betete und mit Gott redete, wer weiß, wie oft er diesen Psalm im Angesicht dessen, was er wusste, was auf ihn zukommen würde, dass er diesen Psalm betete. Er hat ja öfter von seinem Kreuzessterben gesprochen. Er hat aber auch von seiner anschließenden Auferstehung deutlich Zeugnis gegeben. Und angesichts dieses fürchterlichen Todes, den er sterben würde, betete er vielleicht Vers 1 und 2 als Menschensohn: Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Diese Verse geben uns Antwort darauf, was wirklich wichtig ist, um leben und sterben zu können. Haben Sie sich das mal gefragt? Was ist eigentlich wichtig, leben zu können, aber auch sterben zu können? Ich meine, unser Leben dauert 60, 70, 80 Jahre und da war es das schon. Was ist dann eigentlich wichtig gewesen? Mein Konto, meine Karriere, meine sportlichen Erfolge, mein Haus, das ich mir gebaut habe, den Urlaub, den ich gemacht habe, da habe ich nur noch schöne Bilder so irgendwo an der Wand hängen. Ja, guckt man auch kaum an. Obwohl man so alles da investiert hat und sich da so vorbereitet. Und die schönen Autos, die ich gefahren habe. Was zählt eigentlich wirklich im Leben? Leider sieht man das ja oft erst angesichts des Todes, was wirklich zählt. Ich glaube, die schlimmste Sünde, die ein Mensch überhaupt begehen kann, das ist die Sünde, das Leben vertan zu haben, ja? Oder das Leben verplempert zu haben. Oder sagen wir mal, das Leben verlebt zu haben. Einfach so das Leben verlebt zu haben. So. Einfach weg. Einfach, ich habe gelebt. So, das war alles. Ich glaube, das ist die größte Tragik. Stellen wir uns jetzt einmal vor, kein guter Gedanke, aber stellen wir uns trotzdem mal vor, wir liegen auf dem Sterbebett. Leichenhalle, zieh uns alle. Und wir hätten noch mal Gelegenheit, angesichts des unmittelbar bevorstehenden Todes, über unser Leben nachzudenken und Rückblick zu halten. Auf was könnten wir jetzt rückblickend schauen? Wir wissen jetzt, unser Leben ist gelaufen. abgelaufen, wie ein Film. Auf was kann ich jetzt gucken, was mir wirklich wert ist? Was würde uns für die unmittelbar vor uns stehende Ewigkeit jetzt noch wichtig sein? Jesus gibt uns die Antwort. In diesen beiden Versen sagt er mehrere Dinge. Bitte beachten wir das nochmal. Jesus, der ständig seinen Tod vor Augen hatte, der als wahrer Gott, wahrer Mensch wurde, als Mensch lebte und wusste, er würde am Kreuz sterben, grausam sterben. Er war ungefähr 30 Jahre alt, die Blüte des Lebens, wunderbarer Mann. Und er sagt uns in diesen beiden ersten Versen, was im Leben zählt. Erstens, bewahre mich, o Gott. Ich habe mir bei diesem Wort gedacht, ja, bewahre mich, o Gott. Sind wir bewahrte Wege gegangen? Haben wir uns durch Gott leiten lassen? Haben wir uns bewahren lassen? Oder müssen wir jetzt angesichts des Totenlagers feststellen, Mensch, mein Leben, das ist einfach verkehrt gelaufen. Unbefriedigend. Was habe ich denn jetzt mitzunehmen? Welche Sünden, welche Dinge, die mich heute reuen, lasten mir an? Welche Entscheidungen habe ich getroffen? In wie viele Fallen bin ich getappt? Welche Verluste habe ich ereilt? Wie viele Verluste habe ich anderen zugefügt, mir nahestehenden Menschen? Wie viel habe ich versäumt, weil wir uns nicht haben bewahren lassen, weil wir einfach wir haben es ja immer gesagt, als wir jung waren und Kraft hatten, haben wir uns ja dessen gerühmt, ich will mein Leben leben. Und dann ist es auf einmal vorbei. Und dann? Zweitens sagt der Herr hier, angesichts des Todes, denn ich vertraue auf dich. Denn ich vertraue auf dich. Haben wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt? Oder das Leben eben selbst in die Hand genommen? Es soll ja ein Vertrauen sein, das angesichts des Todes nicht scheitert. Gestern hatten wir den 24., ja? Und ich habe das zufällig mitbekommen, da heiratete der holländische Prinz Johann Friso. Der hat seine Mabel geheiratet. Hübsches Pärchen. Und er lebt im Ausland, dieser holländische Prinz lebt im Ausland, ich glaube in London. Und er wurde vorher, interessanterweise, von dem Pastor, der sie getraut hat da, 1400 Gäste waren geladen, von Bach wurde gesungen, von Händel und so weiter, ganz gut. Aber er wurde vorher brieflich angefragt von dem Pastor, was ihm denn Gott bedeute. Das wollte der Pastor wissen. Und das hat er dann in der Predigt gebracht. Ich kann das jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, weil ich habe das nur so mit einem Ohr gehört. Aber es war gerade in der Vorbereitung. Und sinngemäß hat der Prinz Folgendes gesagt. Er antwortete, er ist übrigens, muss ich dazu sagen, der Prinz, er ist Pilot und er hat Flugzeugtechnik studiert. Und er hat gesagt, der Glaube an Gott ist für mich so wichtig wie die Instrumente im Cockpit, auf denen auch bei schlechter Sicht hundertprozentig Verlass ist, auf die man vertrauen kann und die einen immer wieder auf den richtigen Kurs zurückbringen. Das bedeutet für mich Vertrauen in Gott. Und meine Hochzeit, das ist dabei so eine Art Zwischenlandung. Auf dem Weg weiter mit Gott. Toll, ne? Toll. Und die Frau auch, seine Frau, die wollte schon mit 10 Jahren Missionarin werden. Ihre Wege sind dann ein bisschen anders verlaufen, aber interessant. Und beide bekamen am Schluss, beide, sollten wir vielleicht auch einführen bei uns, wir sind ein bisschen geiziger, wir geben immer nur einem die Bibel, meistens dem Mann. Aber beide bekamen eine Bibel. Beide bekamen von dem Pastor am Schluss eine Bibel in die Hand gedrückt und gesagt, dass ihr auch darin lest und sie nicht irgendwo hinlegt. Denn ich vertraue auf dich. Ihr Lieben, das ist es, was letztlich zählt. Wir liegen auf dem Totenbett, ja? Vergessen Sie das nicht. Dann sagt der Herr weiter, meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Gott. Das hat David gesagt damals, das hat auch Jesus gesagt. Als Menschensohn hat er das gesagt zu seinem Vater, du bist mein Gott, das ist mein Leben. Das ist der Wert meines Lebens. Vielleicht hast du schon in deinem Leben vieles gesagt. Schwerwiegendes, aber das Wichtigste hast du nicht gesagt. Was ist das Wichtigste, das ein Mensch überhaupt sagen kann in seinem Leben? Das Jawort bei der Hochzeit, eventuell, ist ganz wichtig, ja? Dieses Jawort bei der Hochzeit, das ist so gewichtig, damit steht und fällt dann sehr viel. Das sollte ein Leben lang halten. Vielleicht hast du viele Entscheidungen getroffen, weitreichende, mit starken Konsequenzen. Aber die eine Entscheidung, auf die es wirklich ankommt, hast du die schon getroffen? Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Gott. Vielleicht lebst du schon 20, 30, 50, wie viele Jahre und hast das noch nie über deine Lippen gebracht. Vom Herzen her gesehen, Jesus Christus, du bist mein Gott. Sie liegen auf dem Sterbebett. Dann, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Oh, 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 oh. Also, bitteschön, ist das wirklich wahr? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Das ist aber wieder so typisch fromm. Ja, so typisch Frömmelei der Bibel. Es gibt doch so viele gute, schöne Dinge in dieser Welt. Die Liebe, das Verlobtsein, das Heiraten, Pläne machen, vielleicht auch, was weiß ich, irgendwie was Schönes genießen, ja? Darf man doch alles, ist ja nicht verboten. Gott gönnt uns das ja. Gott ist ja kein Gott des Geizes. Er sagt, das darfst du nicht und das darfst du nicht und jenes nicht und nur dann bist du wirklich Christ. Er gibt uns das ja alles. Den Reichtum, schauen wir mal in die Natur, da ist ja immer die Fülle vorhanden, immer. Ist nie irgendwie so begrenzt, ist immer die Fülle, immer das Übermaß. Aber was ist das Beste, das alles andere an zweite Stelle rückt? Das so gut ist, dass alles andere im Vergleich dazu als schlecht erscheint. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Sehen Sie, ist es nicht das Gut, das Jesus gibt? Solange wir leben und jung sind und frisch sind und Kräfte haben und so, gut, da befassen wir uns wahrscheinlich weniger damit. Aber bitte, ich sage es noch einmal, wir liegen hier auf dem Totenbett. Ist es nicht das Gut, das Jesus gibt? Vergebung der Sünden durch sein Blut, ewige Gerechtigkeit durch seine Auferstehung, ewiges Leben durch seinen Tod, ein Zuhause bei Gott, dem Vater, wo er selber hingegangen ist, uns die Stätte zu bereiten, Erbe zu sein bei Gott, er, der uns die Fülle gegeben hat, alles in allem, Weisheit und Erkenntnis, alles, was zu einem gottseligen Leben dient, Freude, Trost des Heiligen Geistes, dass wir nicht gleich verzweifeln müssen, wenn uns mal die Trübsal überfällt, ja, sondern auch dahindurch getröstet sind. Erst wenn wir diese Hoffnung nicht haben, dann sehen wir, was uns eigentlich fehlt. Ich habe das gestern gelesen, zufällig war das in einer Zeitung über diese Gruppe ABBA, die in den, was war das, 70er Jahren so weltberühmt gewesen sind. Und die eine von denen, die ist mit dem Ruhm überhaupt nicht fertig geworden, die ist in schwerste Depressionen gefallen. Schwerste Depressionen. Sehen Sie, erst wenn uns das fehlt, was wirklich das Wichtigste ist, dann merken wir, wie leer wir sind. Dass es nichts gibt, dass das irgendwie ergänzen oder auffüllen könnte. Gut, zweiter Hauptpunkt, ich merke schon, ich glaube, ich schaffe gar nicht alle. Aber zweiter Hauptpunkt, die Trennung vor Augen. Jesus hatte also den Tod vor Augen und spricht Vers 1 und Vers 2. Und dann sagt er in Vers 3 und 4, die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen und an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen auf meine Lippe nehmen. Es ist der Geist Jesu, der hier spricht, der selber sein Vertrauen ganz auf Gott gesetzt hat. Und der Geist Jesu wusste bereits, dass es immer und alle Zeit zweierlei Gruppen von Menschen geben wird, die die Weltgeschichte durchschreiten. Und diese beiden Gruppen von Menschen, die werden immer parallel miteinander und zueinander leben, aber sie werden zwei ganz verschiedene Wege gehen. Da sind die einen, die werden einfach Jesus ablehnen, weil sie der Welt mehr Glauben schenken als dem Herrn Jesus selber, obwohl sich niemand so bewährt hat wie er. Sie werden das Wort vom Kreuz als Torheit betrachten, vielleicht sogar als Lächerlichkeit. Sie werden sich darüber aufregen oder sie werden gleichgültig daran vorbeigehen. Manche aber werden vielleicht auch inneres Interesse zeigen oder Sympathien hervorbringen, aber sie werden keine Entscheidung treffen. Und dann gibt es die andere Gruppe, und diese werden es glaubend für sich in Anspruch nehmen und ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Und die werden sagen, das wichtigste Wort ihres Lebens: Du bist mein Gott. Und diese Letzteren werden zuerst genannt in Vers 3. Die Heiligen, die auf Erden sind, sind bereits heilig, obwohl sie noch auf der Erde sind. Sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe, sagt der Herr. Sie werden also als heilig betitelt. Und ich weiß, ich kenne uns, ich weiß, wie wir sind. Wenn wir heilig hören, dann ist ja meist schon, du heilig, du. Ja, Heiligenschein, so irgendwie, so ein Teller um Kopf, ja, der da strahlt. Heiligenschein. Oder was ist heilig? Heilig ist das, was der Papst da heilig spricht. Was ist heilig sein? Tadelloses, perfektes Leben? Da stimmt alles, jedes Wort, jede Geste, jeder Schritt, alles, was sie anziehen, alles passt. Ist das heilig? Nein, von Gott heilig gemacht durch Jesus Christus. Heiligung heißt ja, wir wissen das, abgesondert sein. Heilig sein heißt abgesondert sein. Gott nimmt dich aus der Gruppe der Menschen heraus und stellt dich an einen anderen Platz. Und damit bist du geheiligt. Abgesondert, ausgesondert, weggesondert. Ja? Du bist geheiligt in Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass solche, die an Jesus glauben, die haben ihn gleichsam angezogen. So wie man ein Kleid auszieht und ein anderes anzieht. Sie werden als die Edlen bezeichnet, weil ihre Sünden durch die Vergebung, die in Jesus geschehen ist, abgewaschen ist. Sie sind jetzt edel vor Gott. Stellen Sie sich mal vor, vom Sünder zum Edlen. Oder, ja, um das vielleicht mit der Monarchie zu sprechen, wenn ich jetzt mal so auf die Hochzeit von gestern zurückkomme, vom Bürgerlichen zum Königskind. Kann man werden bei Gott. In der Welt ist das immer so verbunden mit so, wenn der spanische Könighaus oder englische oder eben holländische oder so, der nimmt ja nur eine bürgerliche. So, na, und dann, früher war das gar nicht möglich, heute schon eher, aber ist immer noch so ein Touch, so bis ins Volk hinein. Naja, besser wäre, hätte auch ein Monarchin oder Monarchin genommen, ja? Aber bei Gott ist das möglich in Christus Jesus. Da werden wir von Bürgerlichen, von Sündern zu Kindern, zu Königen Gottes abgesondert und geheiligt. Wir werden edel und sie werden betitelt als solche, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Gott hat das ja mal im Blick auf seinen Sohn gesagt: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Und wenn nun jemand in Christus ist, dann ist er genauso wohlgefällig vor Gott wie Jesus selbst. Können wir ja nie selber machen. Den anderen nun, denen geht es, das möchte ich mal so sagen, denen geht es im wahrsten Sinne des Wortes dreckig. Vers 4, zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen auf meine Lippen nehmen. Knallhart. Geschwister, Freunde, ist das nicht knallhart? Ist das nicht eiskalt, knallhart? Das ist auch Gott, wenn man einen Weg sucht an Jesus vorbei. Ist Gott barmherzig? Ja, aber nur übers Kreuz. Sonst ist er knallhart. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber übers Kreuz, über Jesus, da hast du die ganze Liebe Gottes, die ganze vollkommene, ewige Liebe Gottes konzentriert sich auf das Kreuz Jesu und über das Kreuz auf dein Leben. Da hast du alles, da bist du ein Königskind geworden, ich habe gesagt, ein Erbe Gottes, Miterbe Christi, da reicht unsere Fantasie nicht aus, was wir da alles haben. Aber ohne Christus hast du gar nichts. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. Ja, was ist das denn jetzt? Fragen wir uns mal praktisch. Ander Gott, ander Götter. Wir leben doch heute in einer modernen Welt, andere Götter. Epheser 5 gibt uns die Antwort, da heißt es in Vers 5, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger, passt ja auch nicht mehr in unsere moderne Welt, oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reiche Christi oder Gottes. Knallhart. Knallhart. Das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger, Unreiner oder Habsüchtiger, ich will haben, ich will haben, ich will sehen, ich will haben, das will ich haben, das will ich haben. Ja? Habsucht. Ein Erbteil hat im Reiche Gottes oder Christi. Ja, was hat Unzucht, ein unreiner Lebenswandel, Habsucht nicht schon alles für Schmerzen gebracht? Ich hörte kürzlich, dass die meisten Ehescheidungen passieren, nachdem man ein Haus gebaut hat. Ja. Da reißt man sich noch zusammen, da investiert man und da setzt man alle Kräfte ein. Ja? Und irgendwie nach dem Hausbau ist dann die Luft draußen oder was, ich weiß auch nicht. Und dann gehen viele Ehen auseinander. Schade. Habsucht. Wissen Sie, wenn man das manchmal liest, so in den Zeitungen, große Banken machen Milliarden Reingewinne und entlassen dennoch ständig Hunderte von Mitarbeitern. Müssten sie gar nicht. Oder sie werden gestresst und gedrückt bis aufs Letzte. Aber das ist ganz normal. Es gehört dazu, denn es ist Endzeit. Und das ist ein klares Endzeitszeichen. Nach Jakobus Kapitel 5, da heißt es über die Reichen, ja, ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter und so weiter und so fort, der ruft, der schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt. Also das bedeutet nicht, dass man nicht reich sein darf. Man darf reich sein. Gott macht einem reich. Gott schenkt einem Reichtum, auch materiellen Reichtum. Wenn einer sich 10 Autos leihen kann, ist doch was Herrliches, oder nicht? Ja, dann muss ich sagen, ja, hätte ich auch gern. Ja? Oder 2 oder 3 Häuser oder so. Oder meine Frau und ich, ja, wir müssen dann auch da in den Neubau ziehen. Man überlegt schon neue Möbel und dann guckt man hier schon mal da. Schon mal, oh, viel zu teuer. Und hätte man noch ein bisschen mehr Geld, Mensch, da könnte man ein paar vernünftige Stühle kaufen oder einen schönen Teppich oder ein, wie heißt das da, Ding, Garnitur da und so. Ja? Und da reicht es wieder nicht. Und dann hat man ein bisschen was auf Seite und dann kommt schon wieder eine dicke Rechnung und dann reicht es wieder nicht. Und dann sagt man sich, Mensch, wenn man diese Sorgen nicht hätte, ne? Ja, man darf doch, das gibt doch der Herr auch, der schenkt das doch. Das ist damit nicht gemeint. Nein, aber unsere Gesellschaft heute, die Globalisierung, diese riesigen Konzerne, dieses Endzeitsdenken, da ist der Reichtum, da ist der Überfluss, aber auf der anderen Seite ist der totale Druck des Einzelnen. Er geht unter. Dieses Buch, Geldfalle Endzeit, trifft da den Nagel auf den Kopf. Heute wird alles, jede Entscheidung wird aufgrund des Geldes gefällt. Abtreibungen. Zu 90% aller Abtreibungen oder 80% wegen mir. Der Herr sagt, an ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen. Also das bedeutet einfach, dass Jesus, er vergibt Sünde. Ich glaube, einer der schönsten Beschäftigten Jesu, glaube ich, ist, die Sünden zu vergeben. Ich vergebe dir. Gott, ja? Ich vergebe dich. Das ist, glaube ich, das Schönste. Freude im Himmel. Jedes Mal, wenn Gott einem Menschen die Sünden vergibt, ist Freude im Himmel. Fest. Aber auf der anderen Seite geht der Herr gar keinen Kompromiss ein. Keinen Kompromiss mit keiner Sünde, die nicht vergeben ist. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen auf ihre Lippe nehmen. Ich sag ja, eiskalt, knallhart. Ich nehme ihren Namen nicht mal auf meine Lippen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man bei Gott nicht bekannt ist, wenn er einst sagen muss, ich kenne dich nicht. Ja, aber ich habe doch von dir gehört, Gott. Ich bin doch auch in die Kirche gegangen. Ich hatte Sympathien fürs Christentum und mir war auch immer klar, dass Jesus gelebt hat und eine außerordentliche Persönlichkeit gewesen ist. Ich habe auch aus diesen Gründen christlich geheiratet und ich bin konfirmiert worden. Und in der Bibel habe ich auch immer wieder geblättert. Außerdem waren meine Eltern aktive Christen. Warum sagst du denn, dass du mich nicht kennst? Weil dein Name nicht in dem Lebensbuch des Lammes steht. Du bist mir über Jesus nicht bekannt. Du bist bei mir nicht registriert. Und als ich es dir damals vorlegte und dich daran eintragen wollte, da bist du stillschweigend darüber hinweggegangen. Weißt du noch damals die Evangelisation oder der Gottesdienst oder die Kinderstunde oder das evangelistische Buch oder die Botschaft oder Kassette? Du bist zur Tagesordnung untergegangen und es ging um alles. Die Bibel spricht über die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, sagt die Bibel. Bist du im Himmel angeschrieben? Drittens, die Verheißung vor Augen. Vers 5 und 6. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Das spricht David damals von sich und das sagt natürlich der Herr Jesus durch diesen Geist, der in David war. Die Messschnüre sind mir in eine liebliche Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbteil zuteil. Wir müssen uns das vergegenwärtigen, gerade in der politischen Situation heute, wenn es in und um Israel geht und um die zionistische, palästinensische Frage und um die Teilung des Landes, hat ja höchste Aktualität heute. Die Verheißung der Zukunft der Welt liegt in Israel. Dieses Land vornehmlich und darüber hinaus natürlich die ganze Welt sind dem einen Mann Gottes, dem Herrn Jesus Christus, als Erbe gegeben. Die Messschnüre in der Bibel, wenn es hier heißt, die Messschnüre sind mir in eine liebliche Gegend gefallen. Die Messschnüre sprechen immer von Landesteilen, die durch Messschnüre gemessen wurden, abgesteckt wurden. Oder dann wurde auch das Los darüber geworfen. Ja? Und dann wurden die Landesteile den einzelnen Stämmen Israels zum Beispiel zugeordnet. Das Land Israel ist der Teil seines Bechers, sagt er. Das ist wie das Wasser in deinem Becher dir gehört. So gehört Jesus, Jerusalem gehört als Erbe dem Herrn Jesus Christus. Joel sagt zum Beispiel, Herr, blicke mitleidig auf dein Volk und gib nicht dein Erbteil. Israel und das jüdische Volk ist das Erbteil Jesu. Blicke mitleidig auf dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, so dass die Nationen über sie spotten. Im Tagesanzeiger erschien am vergangenen Donnerstag ein Inserat der Europapartei der Schweiz, EPS, im Tagesanzeiger. Und das sorgte für Aufregung. Im Text wird das kriminelle Israel angesprochen. Ich lese Ihnen vor. Darin heißt es in diesem Inserat, seit dem Zweiten Weltkrieg, bitte, das in der Schweiz, ja? Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Eroberung Palästinas für die Zionisten das Ziel. Mit Ausnahme der Gaskammern wird das ganze Nazi-Instrumentarium gegen eine seit jeher ansässige Bevölkerung eingesetzt. Die Tagesanzeiger hat sich nachher dafür entschuldigt. Sie haben gesagt, normalerweise prüfen sie die Texte, die sie reinbekommen. Und das wäre Ihnen hier irgendwie, ist Ihnen das untergegangen oder was? Sagt der Tagesanzeiger. Aber aufgegeben von EPS, von der Europapartei der Schweiz. Zionismus wird verglichen mit dem Nazireich. Aber der Herr wird sich sein Erbteil nicht von den Nationen streitig machen lassen. Er hat sein Land und Volk vor Augen und dieses Ziel, ihr Lieben, das wird er erreichen. Er wird kommen und er wird das Land in Besitz nehmen. Das muss sich ja erfüllen. Zum Beispiel Psalm 110, Vers 2. Der Herr wird das Zepter seiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Das wird passieren. Vierter Punkt, den Herrn vor Augen. Vers 7 und 8. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Jesus hatte ja den Vater auch allezeit vor Augen. Wie viele Nächte hat er im Gebet verbracht? Und manchmal frage ich mich, ja, würde es uns nicht viel besser gehen, wenn wir auch den Herrn immer vor Augen gehabt hätten, wenn wir ihn immer wirklich gefragt hätten, zu Rate gezogen hätten in unseren Entscheidungen? Fünftens, die Auferstehung vor Augen. Vers 9 und 10, das haben wir behandelt, darum freut sich mein Herz. Dann Vers 10, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Jesus wusste, dass er auferstehen würde. Er wusste von der Qual des Todes und dass er durch das Kreuz muss oder ans Kreuz muss. Aber er hat ganz deutlich gesagt, Matthäus 20, 19, und sie werden ihn den Nationen überliefern und ihn verspotten und ihn geißeln und kreuzigen und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Er wusste das. Er hat die Verwesung im Gegensatz zu David nie gesehen, nie geschmeckt. Der Teufel oder der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Im Gegenteil, er musste ihn freigeben, er musste ihn losgeben. Der Tod, der sonst jeden Menschen festhält, unerbittlich, Jesus musste er losgeben. Petrus sagt das auch in seiner Pfingstpredigt, da wo er sich bezieht auf Psalm 16, sagt er in Vers 24, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Bande des Todes löste, wie es denn unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Lassen Sie es mich noch einmal sagen, wir haben einen lebendigen Gott. Den finden Sie sonst nirgends, nur in Jesus Christus. Wenn Sie einen lebendigen Herrn brauchen, einen lebendigen Gott, Jesus lebt. Sechstens, die Ewigkeit vor Augen. Vers 11, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Weg des Lebens, ewiglich. Wo ist der Weg des Lebens? Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Damit endet dieser Psalm 16. Und damit spricht Jesus uns an, die Menschheit an. Wo ist der Weg des Lebens? Im Gegensatz zu allen anderen bleibt Jesus uns die Antwort nicht schuldig. Er hat es ganz deutlich gesagt, ich bin der Weg. Der Weg des Lebens liegt nicht, wie es viele meinen, darin, dass man sich in die Luft sprengt und ein Märtyrer wird. Der Weg des Lebens liegt nicht in einer Audienz beim Papst. Der Weg des Lebens liegt nicht im Einhalten von Geboten, Gesetzen, Riten, Ritualen. Der Weg des Lebens liegt nicht in Wallfahrten an bestimmten Orten, an geistliche irgendwie Erneuerung. Der Weg des Lebens liegt nicht im Einsiedler-Dasein, nicht im Kloster und auch nicht an der Klagemauer. Der Weg des Lebens ist allein in der Person Jesu Christi zu finden. Nur da. Und Gott selbst zeigt mit aller Dringlichkeit auf diesen Weg. Wo finde ich Freude, die Fülle? Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen und daraus entspringt dann vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Wir meinen das immer nicht. Die Menschheit meint immer, man hat so einen strengen und so einen bösen Gott da oben und so einen immer so mit Stock und erhobenem Finger und drohen und so weiter. Die Bibel sagt ganz was anderes. Die Bibel sagt ganz was anderes. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Nicht einfach nur Freude, so. Mal schön. Ja? Freude in Fülle. Freude in Fülle. Wir haben ja über den verlorenen Sohn gesprochen. Als der verlorene Sohn, das Gleichnis hat Jesus ja erzählt, als der verlorene Sohn nach Hause kommt, da heißt es am Schluss, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Als der Sohn nach Hause kommt, das war der Anfang aller Fröhlichkeit. Zum Schluss die Gerechtigkeit vor Augen. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Sowohl Petrus als auch Paulus haben das mit ganzer Initiative verkündigt und den Menschen der damaligen Zeit vor Augen geführt. Sie müssen sich das vorstellen, Pfingsten, der Pfingsttag, diese Tausenden von Juden, die nachher dann auch Buße taten und aufgrund von Psalm 16, den ja Petrus zitiert in seiner Pfingstpredigt, nachher nur noch ausrufen können, was müssen wir tun, Brüder? Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und dann sagt er, tut Buße, lasst euch taufen, werdet ihr gerettet. Und Paulus auch, Paulus zitiert auch, wie gesagt, den Psalm 16 und er sagt in Bezug der Gerechtigkeit, Apostelgeschichte 13, Vers 37, 39, der aber den Gott auferweckt hat, hat die Verwesung nicht gesehen. Ja, Psalm 16. So sei euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen, der die Verwesung nicht gesehen hat, euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Was wollen wir denn noch mehr? Wir nehmen doch sonst auch alles, was uns geschenkt wird. Warum nehmen wir denn das nicht? und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Was das Gesetz nicht kann und nicht konnte, bei aller Strenge nicht, bei allem Eifer nicht, bekommst du alles geschenkt, wenn du an Jesus glaubst. Ich schließe. Ein Christ fragte einen Medizinstudenten, der ein Anhänger einer großen orientalischen Religion gewesen ist, wer seines Erachtens die hervorragendste Persönlichkeit aller Zeiten gewesen sei. Der Student erwiderte: Ich bin sicher, dass Jesus von Nazareth die hervorragendste Persönlichkeit ist. Der Christ fragte dann weiter: Wen halten Sie für den bedeutendsten Lehrer? Auch darauf antwortete der junge Mann mit dem Satz: Jesus von Nazareth. Auf die letzte Frage: Wer hat Ihrer Meinung nach von allen Menschen das vollkommenste Leben geführt? Entgegnete der Student sofort: Jesus von Nazareth. Der Student erkannte Jesus an, ohne jedoch an ihn als den Sohn Gottes zu glauben. Und das genügt nicht. Das genügt nicht. Wir müssen an Jesus glauben. Wie wir das gelesen haben hier am Anfang, wie Jesus es selber ausdrückt: Bewahre mich, meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Und das wünsche ich Ihnen aufrichtig, das wünsche ich Ihnen, dass Sie vielleicht heute oder dieser Tage, dass Sie sich Gedanken machen über die wichtigste Entscheidung, die Sie treffen können. Du bist mein Herr, du bist mein Gott. Und das hat nichts mit Drohen zu tun, das ist einfach eine Tatsache. Es ist wie schwarz und weiß. Wenn Sie diese Entscheidung nicht treffen, haben Sie keine Chance zum Überleben. Aber Freude, die Fülle, wer sich dafür entscheidet. Amen.
In einer Predigtreihe über messianische Psalmen sprach Norbert Lied heute über Psalm 16 unter dem Thema, was der Herr vor Augen hat. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!